Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen. Heute ist Sonntag, heute ist Gottesdienst und ihr seid hier und das ist schön. Mit diesem Gottesdienst heute wollen wir euch, aber uns selbst auch, herausfordern lassen, herausrufen lassen. So wie der Sonntag ein besonderer Tag ist im Ablauf der Woche, soll dieser Gottesdienst auch ein besonderer Gottesdienst sein. Vielleicht haben sich einige gewundert über die Ausdrucksweise dieser Verse aus 1. Korinther 6. Sie sind ein kleiner Teil des Predigttextes heute. Und diese Übersetzung der Volksbibel, die einige wahrscheinlich kennen, ist einfach etwas sehr krass im Vergleich zu dem, was wir sonst so gewohnt sind. Aber wir wollen uns provozieren lassen. Provozieren kommt von provocare, also herausfordern, herausrufen. Und das wünsche ich mir und uns, dass wir uns heute herausrufen lassen. Herausrufen lassen von Gottes Wort, das nicht irgendwo so schön abgekapselt und fein sortiert in einem dicken alten Buch ist, sondern das in unserer Sprache uns heute sagen will, was für uns dran ist. Dieser Text hinter mir hat eine Fortsetzung etwas weiter hinten und bildet quasi den Rahmen des Predigttextes. Unser Thema heute heißt Sex und mehr oder was zusammengehört. Da Monika Krell krank ist, habt ihr leider alle keinen Zettel bekommen. Aber ich denke, es ist auch schön, mal zu sehen, was für Dienste hier getan werden und wie wir auch verwöhnt werden durch solche Sachen. Ihr müsst es euch heute so merken. Ich möchte jetzt den zweiten Teil lesen, auch nach der Übersetzung der Volksbibel. Habt ihr vergessen, dass euer Körper wie eine Kirche für die Power von Gott ist, seinen Heiligen Geist? Ja, genau. Der Geist, der jetzt in euch eingezogen ist, der euch geschenkt wurde. Ihr habt ihm euer Leben gegeben, ihr gehört euch nicht mehr selbst. Gott hat fett bezahlt, damit das so ist. Er hat alles für euch gegeben. Hey, geht mit eurem Körper so um, dass Gott dabei groß rauskommt und dass er sich darüber freut. Ich möchte ein Gebet sprechen und bitte, soweit möglich, dazu aufzustehen. Guter Gott, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier zusammen sind. Ich danke dir dafür, dass du uns herausrufen willst, dass du etwas in uns hervorrufen willst, dass du unsere Entscheidung möchtest, unser Herz und unsere ganze Liebe. Und wir bitten dich gemeinsam, dass du uns begegnest heute Morgen. Du willst, dass dieser Sonntag ein besonderer Tag wird für uns. Ein Tag, an dem du uns begegnen kannst. Ein Tag, an dem wir besonders auch Zeit haben für dich. Danke, dass du jetzt hier bist. Und dass du jedem Einzelnen von uns genau das sagen willst, was er heute braucht. Du willst uns trösten, du willst uns ermutigen, du willst uns neue Dinge aufzeigen, du willst uns aber auch korrigieren und du willst, dass wir unsere Schuld erkennen und bei dir lassen. Und darum und um alles andere, was auch nötig ist, bitten wir dich. Schenk du Gelingen dazu und segne du uns. Segne unsere Zeit hier und segne auch all die Orte, wo Menschen sich treffen, um mit dir Gemeinschaft zu haben, um mit dir zusammen zu sein. Segne du auch die Kinder dieser Gemeinde, die jetzt auf der Freizeit sind. Schenk auch ihnen eine gute Zeit. Und lass auch sie spüren, dass du bei ihnen bist. Lass sie dich erleben. Segne auch unsere Tochtergemeinde in Holzwickede, die jetzt auch unterwegs ist zu einer Freizeit. Hilf, dass es ihnen gut tut, zusammen zu sein und auch mehr Zeit miteinander zu verbringen. Danke, dass du wirklich überall sein kannst und dass du jedem das geben willst, was er braucht. Amen. Wir singen gemeinsam ein Lied. Fröhlich, fröhlich ist das Volk, dessen Gott ist der Herr. Jetzt sind wir alle wach. Vielen Dank euch. Als ich zum ersten Mal das Thema dieses Gottesdienstes gelesen habe, habe ich gedacht, als ich Jugendliche war, im hessischen Hinterland bin ich da gewesen in der Zeit, da gab es immer zu dieser Jahreszeit, so im April, Mai, wenn es so Frühling wurde, eine Jugendveranstaltung, meistens irgendwie so übergemeindlich im Kreis oder in einem kleineren Kreis. Und die hatte immer irgendwie das Thema Sex und Du oder Liebe und was sonst noch kommt. Irgendwie habe ich gedacht, Arne hat das Thema in die genau passende Jahreszeit gelegt. Es wird Frühling, es ist schön draußen. Lassen wir uns überraschen, wie er uns und Gott uns damit heute herausfordert. Ich habe es im Gebet schon erwähnt, der Schulkindergottesdienst ist an diesem Wochenende auf dem Wartenberg. Die haben dort ihre Freizeit und gestern hatten sie super tolles Wetter, waren auch ganz viel draußen und ich denke mal, dass es ihnen dort gut geht. Karin Haddad? Gut. Die möchte uns einen ganz wichtigen Termin ansagen für nächste Woche. Oh Karin, jetzt habe ich kein Handmikro. Musst du das nehmen?
Das schaffe ich.
Nee, nimm das.
Guten Morgen. Hört ihr mich? Ist an?
Ja.
Okay. Ja, ich wollte euch wenigstens noch mal sagen, wann der Brunch stattfindet. Das hat ja letztes Mal nicht geklappt. Nächste Woche Samstag von 11 bis 13 Uhr. Also am 5. Mai. Und es ist für die alle, die unsere Gemeinde schon kennengelernt haben, aber noch nicht so richtig abchecken können, was glauben wir, wer sind wir überhaupt, ihr habt noch keine persönlichen Kontakte vielleicht gemacht. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr kommt und wir über den Brunch ins Gespräch kommen, uns kennenlernen. Es gibt Karten, da steht alles drauf. Und seid so lieb und meldet euch bis Donnerstag an. Danke.
Am Samstag in 2 Wochen ist ein Termin für Männer. Dann findet wieder ein Männerfrühstück statt um 10 Uhr. In der letzten Woche haben wir eine besondere Kollekte zusammengelegt. Für Mali war das, ne? Ja, Frank. Ich war noch ein bisschen am Überlegen für Mali und ich habe gerade eben Frank gefragt, weil ich denke, wenn wir schon eine besondere Kollekte zusammenlegen, ist es auch mal schön zu wissen, wie viel Geld ist zusammengelegt worden und es waren 800 Euro gerundet. Also herzlichen Dank allen. Die Kollekte heute ist für die eigenen Angelegenheiten, die eigenen laufenden Kosten und besonderen Kosten, die unsere Gemeinde hat. Und die wollen wir jetzt zusammenlegen. Im Gottesdienst letzten Sonntag ging es um diese Frage von Jesus, hast du mich lieb? Und ich finde, dieser Gottesdienst heute ist eine gute Fortsetzung des Themas letzte Woche, ohne Absprache. Jesus fragt mich, hast du mich lieb? Und wenn er mich das fragt und ich das beantworte, hat das Auswirkungen, Auswirkungen auf mein Leben. Und manchmal ist dann das, was mir so bewusst wird, vielleicht so, dass mir das ganz viel zu schaffen macht. Was ich dabei wichtig finde, ist, dass Jesus uns die Dinge, die falsch laufen, die schlecht sind in unserem Leben, dass er uns die deshalb zeigt, weil er sie in Ordnung bringen will. Und das drückt auch das nächste Lied aus, was wir singen wollen. Das heißt, du hast mir so oft neuen Mut gegeben. Und dieses Lied, denke ich, kennt wahrscheinlich kaum jemand von uns. Und deswegen werden Klaus und Thomas das jetzt zusammen mit uns üben.
Ja, das Lied hat zwei Teile. Einmal eine Strophe, die vier Zeilen hat, wobei die erste und zweite Zeile die gleiche Musik haben wie die dritte und vierte Zeile, bis auf einen einzigen Ton. Das ist der letzte, aber das werdet ihr gleich mitkriegen. Vielleicht singe ich euch die ersten zwei Zeilen mal vor. Du hast mir so oft neuen Mut gegeben, Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf. Und das könnt ihr alle so gleich mit mir zusammen singen. Du hast mir so oft mein Lauf gegeben. Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf. Jetzt merkt ihr schon, der letzte Ton, den müssen wir gleich einfach nur weglassen bei der zweiten Hälfte der Strophe. Und dann sind wir schon fertig. Machen wir gleich die zweite Hälfte. Ich schöpfte wieder Kraft zum Weiterleben. Du gabst mir Hoffnung und ich gab nicht auf. Ja, so einfach kann man einen Vordersatz und einen Nachsatz komponieren. Ja, einfach einen Ton dranhängen und beim zweiten Mal weglassen und schon ist das Ding zu Ende. Wir machen es nochmal. Du hast mir so oft neuen Mut gegeben. Wenn ich am Boden lag, hobst du mich auf. Du schöpfte wieder Kraft zum Weiterleben. Du gabst mir Hoffnung und ich gab nicht auf. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott. Wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft. Jetzt merkt ihr schon, der Refrain greift den Gedanken der Strophe insofern auf, dass er ihn einfach umkehrt. Am Anfang ging es ja von unten nach oben, so von der großen Linie, und jetzt fangen wir gleich oben an und singen von oben nach unten auch wieder da in den Schluss. Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott. Das ist zweimal genau das Gleiche, ne? Machen wir nochmal. Ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott. Wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft. So, das ist die einzig schwere, anspruchsvolle musikalische Stelle. Wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft. Man denkt, ist wieder zweimal das Gleiche, ist es aber nicht. Man muss an einer Stelle aufpassen, dass man den richtigen Ton trifft. Wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft. Ich danke dir, mein Gott. Ich lobe dich, mein Gott, wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft. Und nochmal, ich danke dir, mein Gott, ich lobe dich, mein Gott, wer dir vertraut, dem gibst du neue Kraft. Und auch da ist es am Schluss eigentlich logisch, auf welchem Ton man aufhören möchte, damit das Lied wirklich einen Schluss bekommt. Jetzt schaffen wir, glaube ich, alle drei Strophen hintereinander und das schafft auch ohne mich. Thank you.
Sex und Meer und was zusammengehört. Wir haben etwas von diesem Predigttext schon gehört und ich lese den noch einmal, die Verse dazwischen, und zwar aus dem, das schallt hier irgendwie im Moment, 1. Korinther 6, die Verse 11 folgende. Ihr seid reingewaschen worden, ihr seid zu Heiligen geworden und von Gott als gerecht anerkannt. Durch den Herrn Jesus Christus, in dessen Namen ihr getauft seid, und durch den Geist unseres Gottes. Ich darf alles. Aber das heißt nicht, dass auch alles gut für mich ist. Ich darf alles. Aber das bedeutet nicht, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Das Essen ist für den Magen da und der Magen für das Essen. Aber Gott wird sowohl dem einen als auch dem anderen ein Ende bereiten. Denn unser Leib ist nicht für verbotene sexuelle Beziehungen da, sondern für den Herrn. Und der Herr sorgt für den Leib. Gott hat den Herrn vom Tod auferweckt. Durch seine Kraft wird er auch uns auferwecken. Wisst ihr nicht, dass euer Körper Glieder am Leib von Christus sind? Soll ich nun die Glieder nehmen, die Christus gehören, und daraus Glieder einer Prostituierten machen? Niemals. Das müsst ihr doch wissen. Wer sich mit einer Hure einlässt, wird eins mit ihr. Denn in der Heiligen Schrift steht, die zwei sind eins mit Leib und Seele. Wer sich auf den Herrn einlässt, wird eins mit seinem Geist. Hütet euch vor verbotenen sexuellen Beziehungen. Jede andere Schuld, die ein Mensch auf sich lädt, betrifft nicht seinen Leib. Wer aber in verbotenen Beziehungen lebt, wird schuldig an seinem eigenen Leib. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der ist in euch. Gott hat ihn euch geschenkt. Nun gehört ihr nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft. Sorgt also dafür, dass euer Leib Gott Ehre erweist. In dem Film Intimacy treffen sich die Theaterschauspielerin Claire und der Barkeeper Jay jeden Mittwoch nur aus einem einzigen Grund. Sie wollen Sex miteinander haben. Er entwickelt dennoch Interesse an Claire. Er geht ihr nach, er entdeckt, wo sie wohnt und dass sie Mann und Familie hat. Sie ist eine unauffällige Mutter mit einem Ehemann, über den sich nicht viel Negatives sagen lässt, so sehr Jay danach sucht. Kinder, Ehemann, Familie, das will Claire nicht verlieren. Aber aufregenden Sex, den vermisst sie. Und den versucht sie bei Jay zu finden. Und der wiederum wünscht sich ebenfalls, dass beides zusammenkommt. Aber es soll und kann mit den beiden nichts werden. Und so verdient dieser Film wirklich ein modernes Drama genannt zu werden. Intimacy, so überlegt ihr jetzt, das ist doch schon lange her, stimmt. 10 Jahre ist das her. Als dieser Film Furore machte und bei der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichnet wurde. Und es war nicht die Freizügigkeit, die den Film zu etwas Besonderem machte. Intimacy thematisiert ein Lebensgefühl. Und dieses Lebensgefühl ist heute das gleiche wie vor 10 Jahren. Vielleicht hat es noch zugenommen. Dieses Lebensgefühl, das sich ausdrückt in dem tiefen Wunsch ungezählter Menschen, nicht allein sein zu wollen. Und dann doch zu erfahren, dass mit jeder Freundschaft, die sie eingehen, dass sie immer wieder verurteilt sind, von Liebe isolierte Sexualität zu erfahren. Der Film verdeutlicht, die Trennung von Sex und Liebe, von Körper und Seele, ist das Ende vom Glück einer Partnerschaft oder Ehe. Die angestrebte Trennung von Körper und Seele hat eine lange Tradition. Und auf diese Trennung von Körper und Seele geht Paulus in unserem Predigttext 1. Korinther 6 ein. Und dann merken wir, dieses Thema ist uralt. Die angestrebte Trennung von Körper und Seele und damit von Sexualität und persönlicher Nähe, diese Trennung hat eine lange Tradition. Im Hinduismus beispielsweise ist Leib und Seele, sind Leib und Seele voneinander getrennt. Der Leib ist das Kleid der Seele, klingt sehr poetisch. Und deswegen ist der Tod die Befreiung der Seele, denn der Körper ist ein Gefängnis. Und wie entflieht man diesem Gefängnis? Durch Askese. Oder durch Gleichgültigkeit gegenüber Leid und Tod. Egal, wenn da gelitten wird, das betrifft ja nur den Körper. Und egal, auch wenn die Menschen sterben, dann ist die Seele endlich frei. Bei Platon, 427 vor Christus geboren, ganz ähnlich. Er trennte auch Leib und Seele voneinander und er sagte, ganz ähnlich wie im Hinduismus, die Seele ist gefangen im Körper. Und die Folge war zweierlei. Einerseits viel Ausschweifung und andererseits stramme Askese. Und das zeichnete die damalige Philosophie aus. Was Paulus hier aufgreift in diesem Text, bezieht sich wahrscheinlich auf diese Philosophie. Auf die Philosophie der Ausschweifung, weil so what? Was hat das mit mir zu tun? Das betrifft doch nur den Körper. Und dazu gab es auch ein knackiges Statement in Korinth. Ich darf alles. Und ich denke, das ist ein Motto, mit dem man heute wirklich Punkte sammeln darf. Wenn du das heute in die Zeitung schreibst, ich darf alles, hast du mit Sicherheit Leser gewonnen. Wenn du dann darunter schreiben würdest, was in der Bibel zum Thema steht, würden einige wahrscheinlich darüber nachdenken müssen. Ich darf alles. Das war damals das Motto. Und Paulus sagt, das ist schon okay. Wir sind befreit durch Jesus Christus. Das Leben, das er uns schenkt, schafft wirklich eine ungeahnte Freiheit, die ihr vorher nie kennengelernt habt. Aber, sagt der Paulus, ich darf alles, doch nichts soll mich beherrschen. Und das, was Herrschaft ausüben kann über unser Leben, ist tatsächlich die stärksten Grundtriebe des Menschen. Das kann das Bedürfnis sein nach Macht. Das kann das Bedürfnis sein, Sexualität sehr ungehemmt auszuleben. Das kann das Bedürfnis sein, optimale Dominanz über Menschen zu gewinnen oder Prestige. Wir haben das ja eben gelesen. Dieser Text steht ja nicht isoliert da, so dass wir denken, ja, Sex, das ist typisch christlich, da hacken die immer drauf rum. Nein, da stand ja auch, dass die Leute keinen Platz im Reich Gottes haben oder da nicht ankommen, so ähnlich war das formuliert, denen es nur um die Kohle geht. Grundtext, die Habgierigen werden das Reich Gottes nicht ererben. Wir merken also, das, was die Bibel hier zusammensieht, darf bei uns nicht auseinanderfallen. Es geht immer um diese Dimension. Was, wenn auseinanderfällt, was zusammengehört, dann leben wir als Christen nicht derart, wie es Gott gefällt, wie er es sich wünscht. Dann fallen wir auch als Menschen auseinander. Hinduismus und Plato hatten wir uns angesehen, wie ist es in der Bibel? Die Bibel betrachtet den Leib nicht als ein Gefängnis und deswegen hat sie überhaupt nichts gegen den Körper und die Bibel hat auch überhaupt nichts gegen Sex, sondern sie begreift das als ein Geschenk Gottes, eine gute Gabe Gottes an den Menschen, an Mann und Frau, denn sie weiß, dass uns das unglaublich gut tut und sehr beglückt. Gott hatte nicht die Überlegung und sagt, ich schenke ihnen das Schönste der Welt und dann bin ich so richtig fies und sage, nee, das dürft aber nicht. Gott ist nicht gehässig. Er schenkt uns nicht das Schönste, um dann zu sagen, ja, Pech gehabt. Paulus sagt, Christen sind der Tempel Gottes. Du als Getaufter bist ein Tempel Gottes. Körper und Seele und Herz gehören zusammen, sind eins, gehören Gott. Das heißt, du bist ein Tempel Gottes, der in dir wohnt. Also wir sind ein Ganzes. Und das heißt, unsere Sexualität verlangt auch nach dem Ganzen. Unsere Sexualität verlangt nach mehr als nach Sex. Sexualität führt Körper und Seele zusammen und dann ist sie beglückend. Ich meine, wir leben ja in der Stadt des doppelten Meisters. Und deswegen habe ich mir überlegt, nimmst du auch ein Beispiel aus dem Fußball? Also stellt euch vor, zwei Fußballmannschaften stehen auf dem Platz, eins fehlt, der Ball. Was werden sie miteinander anfangen? Ich denke mir, als erstes werden sie anfangen zu reden. Dann werden sie diskutieren, dann werden sie heftiger sich ärgern, dass kein Ball da ist. Und das ist ja wirklich blöd. Und vermutlich geraten sie darüber, dass kein Ball ist, sich gemeinsam an die Köpfe. Und vermutlich trennen sie sich am Ende frustriert. Und jeder geht seiner Wege. Das Spiel fällt aus. Und so glaube ich, wenn das Liebesspiel der Partner ausfällt, trennen sich häufig die Wege. Es ist kein Ball da. Ehe ohne Sexualität geht in der Regel nicht gut. Das muss nicht immer die glühend heiße Erotik sein. Und das ändert sich ja auch, wenn man ein bisschen älter wird. Aber Anziehung, sich schön für den anderen machen und Zärtlichkeit zulassen, das bleibt ein kostbares Gut für Menschen gleich welchen Alters. Das Spiel fällt aus und so ist es in der Ehe auch, wenn die Sexualität fehlt, die körperliche Nähe und Zärtlichkeit. Es geht etwas auseinander, was zusammengehört. Was passiert aber, wenn zwar der Ball auf dem Spielfeld liegt, aber die beiden Mannschaften finden sich nicht ein? Natürlich, auch hier entfällt das Spiel und kommt keine Freude auf. Und so ist es in der Ehe oder in einer vor- und außerehelichen Partnerschaft, wenn es ausschließlich oder vorrangig um körperliche Zuneigung und Sexualität geht. Dann ist zwar der Ball da, aber die beiden Menschen sind nicht beieinander, sind eigentlich nicht anwesend. Zur Sexualität gehören zwei ganze Menschen, gehören zwei Seelen, die sich finden und die Intimgemeinschaft suchen. Sonst wird es schnell langweilig. Und das Glück wird dann in neuen Intimgemeinschaften gesucht oder nach etlichen Enttäuschungen überhaupt nicht mehr. Und viele, und vielleicht gehörst du auch dazu, du hast einige Partnerschaften gehabt, auch Intimpartnerschaften, und irgendwie hast du die Faxen dicke. Und dann entfällt dieses kostbare Gut Jesu weil und Gottes an uns der Sexualität, weil wir es einfach nicht integriert bekommen haben in eine funktionierende, dauerhafte Beziehung. Das ist wie ein Ball allein auf dem Platz, ohne Mitspieler, ohne Mannschaften, ohne die zwei, die sich diesen Ball zuspielen. Und das macht ihnen Spaß. Die Unterscheidung zwischen Körper und Seele, also, ist eine heute wie damals sehr verbreitete Vorstellung. Die Trennung von Körper und Seele zeigt sich in unserer Zeit ganz besonders deutlich in der Trennung von Sex und Treue. Wir können doch guten Sex miteinander haben, deswegen müssen wir uns längst nicht treu sein. Das ist doch altmodisch. Aber ihr Lieben, das ist kein neuer Gedanke, wie unser Predigttext zeigt. Auch die Korinther glaubten ernsthaft, dass Ehe und Treuebruch kein Problem für sie sind. Und deswegen nochmal dieser Text, die Ehebrecher und die Menschen, die zum, der Stricher stammt da, oder die Prostituierte, oder die Menschen, die dieses Angebot in Anspruch nehmen, die haben keinen Anteil am Reich Gottes. Das ist kein neuer Gedanke, wie unser Predigttext zeigt, dass wir es erübrigen können. Das eine klappt auch ohne das andere. Die Korinther glaubten das ernsthaft, weil sie der Philosophie folgten, die sagte, Körper und Seele, ihr menschliches Begehren und Gottes Heiliger Geist seien zwei völlig voneinander getrennte Dinge. Wir befinden uns ja immer noch in dem Jahr Glaube am Montag. Und da denke ich, ist das auch ein ganz wichtiger Punkt. Dieses Leben in zwei Welten, zwei völlig getrennte Dinge. Hier leben wir das Leben mit dem Heiligen Geist und da leben wir irgendwie anders. Und gerade im Bereich der Sexualität fällt das so häufig auseinander. Als hätte unser Ehebett nichts zu tun mit unserer Spiritualität. Unsere Liebe zu Jesus Christus nichts zu tun mit der Liebe zum Partner. Die Freude am Geschlechtsverkehr nichts zu tun mit der Freude am Heiligen Geist. Das hat sehr wohl was miteinander zu tun. Darum konnten die Korinther damals sich einerseits sehr fromm geben und fromm sein und sich andererseits in Bordellen umtun. Das ist die Situation. Und der Paulus sagt, nee, so läuft's nicht. Das macht nichts, sagten sie. Sie sind frei, uns ist alles erlaubt. Das macht nichts, sagten sie, denn dabei ist ja nur unser Körper beteiligt. Unser Geist gehört ja zu Jesus Christus. Und mit dem singen wir ihm Lobpreislieder und stehen sonntags vor dem Herrn und abends zu Hause lesen wir und beten wir. Und was wir sonst mit dem Body machen, der geht da alleine hin. Also wenn der im Puff ist. Der Fromme ist im Gottesdienst. Ja? Jetzt sagen manche, jo, im Puff gehe ich nicht. Aber wir verstehen, dass das Gleiche, was Paulus hier beschreibt, sich auch in unserem alltäglichen Leben Leben zuträgt. Das muss keine bezahlte Liebe sein, die uns in dieses Missverhältnis hineinführt und bringt. Es stimmt einfach nicht, dass in sexueller Hinsicht nur unser Körper beteiligt ist und unser Geist Christus gehört. Paulus geht dieser Argumentation nicht auf den Leim. Der Glaube an Jesus Christus betrifft den Umgang mit unserem Körper und den Umgang mit unserer Seele gleichermaßen. Und darum geht es, wenn wir sagen, Gott soll Herr unseres Lebens sein, ein Herr über das ganze Leben. Der Glaube zieht Kreise in alle unsere Lebensbezüge hinein. Einer, der diese Lebensbereiche, in denen sich der Glaube an Jesus Christus praktisch auswirkt, ist der Bereich unserer Partnerschaften und der Art, wie wir sie gestalten. Unter Arbeitskollegen, das werdet ihr alle wissen, auf jeden Fall alle, die solche haben, im Gespräch im Kindergarten mit irgendwelchen Leuten, in der Schule, im Ausbildungsplatz oder wo sonst, ist das absolut angesagt, dass man Partnerschaften hat, eingeht und auch wieder wechselt, wenn es nicht klappt. Der Wechsel des Freunds und der Freundin, dagegen wird dann gesagt, wenn du als Christ sagst, nee, finde ich nicht so pralle, das ist aber ziemlich verstaubt. Das ist ziemlich verstaubt. Also verdirbt der Glaube den Spaß am Leben. Ihr Lieben, manchmal habe ich leider den Eindruck, dass das so ist. Manchmal habe ich leider den Eindruck, wenn alles und jedes mit Verboten belegt ist, dann verlieren wir den Spaß. Und ich wundere mich manchmal, dass Christen so wenig Freude haben, auch an Sexualität, weil irgendwie ist alles so krampfhaft. Also nicht im Scherz, ein jeder leiste dem anderen die schuldige Pflicht. Hat der Apostel Paulus mal so gesagt, da stehen ja gleich die Schweißperlen auf der Stirn. Schuldige Pflicht, das klingt irgendwie nicht spaßvoll. Aber darum geht es in meiner Sicht überhaupt nicht, dass uns der Glaube den Spaß verdirbt. Ich denke, das ist eine krasse Fehlentwicklung. Und meiner Überzeugung nach liegt das daran, dass wir die Freude des Glaubens dann noch nicht gefunden haben. Der Glaube nämlich bewahrt unser Leben. Er bewahrt unser Leben, das aus Spaß und Freude, die uns die Bibel durchaus gönnt, das aus Spaß und Freude nicht bitterer Ernst wird. Davor bewahrt uns die Bibel und der Glaube. Ein Beispiel. Ich sprach mit einer Frau, die einige Probleme hatte. Wir trafen uns einige Male und sie kannte Jesus nicht. Und für sie, so wurde deutlich in diesen Gesprächen, war es selbstverständlich, viele Partnerschaften zu haben. Doch sie fühlte sich in diesen Beziehungen nie glücklich und nie wirklich aufgehoben. Einmal fragte ich sie, ob sie ihren derzeitigen Partner liebe. Und ich werde ihr verdutztes Aussehen und ihren ungläubig fragenden Blick, der mir übrigens öfters begegnet ist, auch danach immer wieder mal begegnet, den kann ich nicht vergessen. Liebe, fragte sie. Nein, wir schlafen miteinander. Und sie war dann sehr überrascht von mir zu hören, dass manche ihrer Probleme daher rührten, dass sie Körper und Seele, Denke und Fühlen, Sex und Liebe auseinandergerissen hatte, dass das alles in ihrem Leben nicht mehr zusammenpasste und sich nicht mehr zusammenfügte. Sie hatte keinen Bezug zu diesem inneren Raum in sich, den wir Seele nennen, so dass sie nicht wahrnahm, wie sehr sie sich durch Männer verletzt fühlte. Und sie nahm auch nicht mehr wahr, dass sie sich immer wieder neu verletzen ließ. Aber auch bei solchen, die ernste Absichten hatten, hielt sie es nicht lange aus. Sex war für sie eine rein körperliche Angelegenheit und da fehlte der Zugang zu dem, was wir Liebe nennen. Ein Bedürfnis, das befriedigt wird wie Essen und Trinken, das macht uns nicht glücklich. Sie verkannte, dass die Trennung von Körper und Seele gerade im geschlechtlichen Bereich nicht durchzuhalten ist. Über Psychoanalyse kann man streiten, aber ich glaube, was richtig ist und was Sigmund Freud richtig gesehen hat, dass die meisten Probleme eines Menschen auch immer etwas mit Sexualität zu tun haben. Das heißt, wenn es mit unserem Leben insgesamt nicht funktioniert, dann lohnt es sich immer mal danach zu schauen, wie sieht's denn mit dir und der Sexualität aus? Weil das so sehr beieinander ist, weil Körper und Seele und Geist so sehr zusammengehören, weil unsere Triebe, die Gott uns gegeben und geschenkt hat, integriert sein wollen in unsere ganze Person und nicht abgespalten. Und wenn wir das tun, auch als Christen tun, vielleicht unter ganz frommen Argumenten, sind wir unglückliche Menschen. Sind wir nicht heil, haben wir nicht gefunden, was Gott uns schenken möchte. Fernsehsendungen und Zeitschriftenartikel propagieren diese Lebenseinstellung, die sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte zieht, die Trennung von Körper und Seele, die Trennung von Lust und Leid, die Trennung von Spaß und Treue. Aber sie wird nicht dadurch wahrer, dass man sie ständig wiederholt und uns ständig im Fernsehen vor Augen führt. Im Text, im Predigttext wird ja Mann und Frau durch den Heirat ein Leib, Genesis, also 1. Mose 2, 24, die zwei sind ein Leib, das wird hier zitiert. Also es wird ein Rückbezug auf die Ehe genommen und damit wird gesagt, Sexualität hat da ihren Raum und seinen Platz. Und das beschreibt in der Bibel nicht nur einen rechtlichen Vorgang, das ist nicht das, worum es geht, sondern es geht um diese leiblich-seelische Gemeinschaft im umfassenden Sinn. Und im Fall der Unzucht verkümmert sie zu einer rein körperlichen Verbindung, die nach Paulus gerade nicht bagatellisiert werden darf. Dass außerehelich und vorehelich der Fall ist und nicht zusammengehört, was zusammengehört, das beschreibt hier Paulus. Wir brauchen verlässliche Beziehungen, in denen wir wirklich aufgehoben sind. Uns darum zu bemühen, ist unsere Aufgabe in der Ehe, die wir leben. Das ist auch unsere Aufgabe in den Beziehungen, die wir gestalten wollen, die wir noch suchen, die ihr vielleicht als jungen Leute anstrebt. Denn Körper und Seele lassen sich in ihrer Wechselwirkung nicht voneinander trennen. Unser Tempel ist, unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Der Glaube an Jesus Christus führt also Körper und Seele zusammen. Gott will, dass unser Leben mit ihm in der Mitte zu einer runden Sache wird. Das ist Glaube am Montag. Das ist Glaube, der Geist und Seele zusammenhält. Körper und Seele zusammenhält, Körper und Geist zusammenhält, der nichts schlecht macht, nichts verteufelt, aber sagt, gib Acht auf dich, begreif dich als eine Einheit, wirf dich darum nicht weg, schütze dich selbst vor immer neuen Verletzungen, geh dir mal auf den Grund, was du suchst. Glaube am Montag, das heißt für mich, was unser Körper tut, kann unserer Seele nicht gleichgültig sein. Was unser Körper tut, kann unserer Seele nicht gleichgültig sein. Amen.
Ja, wir wollen jetzt in eine Zeit der Anbetung gehen. Und wer möchte, bitte aufstehen, kann das. Man kann auch sitzen bleiben. Ich möchte einfach mit zwei Gedanken aus der Predigt aufgreifen, die ich versucht habe, in der Anbetung zu integrieren. Ein ist, Gott hat uns beschenkt, Gott hat uns gute Sachen beschenkt. Und zweitens, Gott soll Herr in unserem Leben sein. Gott soll regieren in unserem Herzen und eine Rolle spielen in dem, was wir tun.
Peace. zweifle nicht mehr, Gott ist gut, ja, das ist wahr. Und denk ich an seine Liebe für mich, dann erfüllt mich Jubel, dann möchte ich tanzen. In seinem Herzen ist Traum für mich und ich lauf voll Freude zu ihm.
Bist du der Herr,
jetzt einen Psalm gemeinsam vorlesen, beten. Ich lese die ausgerückten oder normalen Stellen und ihr liest die eingerückten Stellen. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihr Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld vergibt und deren Gewissen nun frei ist. Und gemeinsam. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen. Du betest in deiner Not zu Gott und er antwortete dir. Bei ihm findest du Schutz und Rettung. Er sagt dir, was du tun sollst und zeigt dir den richtigen Weg. Er behält dich im Blick.
ist der Herr. Singt mit mir so groß ist der Herr. Ihn preisen wir so groß. So groß ist der Herr.
Gott ist gut und Gott ist groß. Und er ist wirklich da, weil er sagt, ich möchte alle deine Dinge auch gut machen. Ich warte auf dich. Komm zu mir. Wem etwas auf dem Herzen liegt, der sagt, das möchte ich gerne heute Morgen in Anspruch nehmen. Ich will mir Zeit nehmen, etwas in Ordnung zu bringen, etwas zu klären. Ich möchte, dass Gott es gut macht mit mir und mit meinem Leben. Der darf gerne gleich nach vorne kommen, in die Ecke zu den Palmen. Dort sind Mitarbeiter, die offene Ohren und offene Herzen haben und gerne hören und beten. Eingeladen sind aber auch alle, noch Kaffee und Tee zu trinken, miteinander ins Gespräch zu kommen oder, wer es etwas ruhiger haben möchte, runterzugehen ins Café 7 und dort auch ein... Habe ich es falsch gesagt? 7, okay. Gut, das finde ich auch gut. Also Deutsch, ich weiß auch nicht, warum ich immer an 7 dann denke. Beim nächsten Mal klappt's. Also ihr seid eingeladen, die Angebote in Anspruch zu nehmen und diesen Sonntag zu feiern, zu genießen und euch auch Kraft zu holen für die neue Woche. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Ihr alle, die ihr nach Gott fragt, neuer Mut soll eure Herzen erfüllen. Denn der Herr hört das Rufen der Hilflosen. Er lässt die Seinen nicht im Stich, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Der Herr sei uns gnädig und segne uns. Er lasse über uns sein Angesicht leuchten, damit wir seinen Weg erkennen. So segne uns Gott. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und eine gute neue Woche.